50 Jahre ADC wird präsentiert vom Persönlich Verlag, unterstützt von Migro.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist der Persönlich.com-Podcast. Heute haben wir jemanden, der mal werbar war, der einmal im ADC war, Domenico Blass. Du bist eigentlich in ganz andere Sphären jetzt gegangen. He? Privalogüner vor anderthalb Wochen,
ja.
Buchautor. Also, die Branche hast du hinter dir gelassen.
Ja, weit hinter mir gelassen. Aber im Herz bin ich immer noch ein Werber. Ich habe die Sprache wahnsinnig gern, darum bin ich Texte geworden. Ich arbeite die ganze Zeit mit der Sprache. Ich liebe sie und ich finde, man soll ihr Sorge haben. Und das macht man in der Werbung eigentlich. Oder das hört man mindestens. Und ich bin auch jemand, der sich am Publikum orientiert, was die Werbung auch macht. Oder?
Also gute Werbung sollte machen.
Oder gute Werbung sollte man sicher überraschen und lustig sein, aber auch Bedürfnisse vom Publikum aufnehmen und ernst nehmen. Und das ist etwas, was ich auch immer noch probiere. Also von dem her, ja, bin ich immer noch ein Junior-Text.
Also im Herzen immer noch. Ja. Bist du auch noch ADC-Mitglied gewesen, wo man auch sagen, ist das eine Wahrheit,
ja. Ja, ich bin dann irgendwann wieder raus. Ich bin mal rein, also wo die mich angefragt haben, bin ich sehr gern, weil das ist...
Du hast nicht müssen einen Aufnahmetest oder so machen?
Doch, ich muss Arbeiten eingehen und so. Der Frank Baudin hat mal den ADC wieder erweitert zu einem Kreativverein und halt auch Kreative aus anderen Bereichen dazu. Das habe ich sehr cool gefunden. Und im ADC sind all meine Helden gewesen. Als Junior-Texter war der ADC das Grösste gewesen. Neben Frisch auf Seefeld.
Das ist der Fußballclub, wo man sagen, wo es noch gibt. Ja,
weltberühmt. Und ich habe... Das war ein Traum im ADC zu sein. Ich habe das einen coolen Verein gefunden und finde es immer noch. Aber ich bin dort wie zu wenig daheim. Ich bin am Schluss dann doch zu wenig Werbe oder zu wenig in der Werbebranche aktiv, als dass die alles für mich lustig.
Also, aber du hast eine Werbekarriere gehabt. Reden wir gerade darüber. Wer sind deine Helden gewesen, die du gesagt hast? Heldinnen vielleicht auch?
Ja, Heldinnen leider weniger. Mal. Der Reini Weber war sicher ein Held gewesen. Der Jean-Étienne Abbey, der Deneke, dem habe ich mich mal vorgestellt,
der Streitwalter.
Lustig, der Deneke habe ich mögen, der eine war irgendwie skeptischer gewesen. Ist dann nichts geworden, beim Streit auch nicht. Und dann bin ich dann zum Bonus, zum Schawinski. Das ist eigentlich viel besser gewesen. Aber das sind so, hinter meiner Jugend, es gibt noch viele andere, gute Texte. Der Dani Matter ist ein Texter, Helsi, mal. Und ein Haufen andere. Und ich habe die bewundert und mit einem Teil von denen shoote ich jetzt zusammen bei Frisch auf Seefeld und finde das immer noch aufregend. Also der grösste Held, den habe ich jetzt vergessen, das ist ja sicher schon hässig, wenn ihr das hört, ist der Peter Lesch. Finde ich immer noch einfach eine Granate. Ich finde es einer der lustigsten Menschen, die ich kenne. Ich muss ab jedem blöden SMS lachen, den er schreibt. Also
er ist noch lustiger als du, oder?
Absolut.
Ja. Das ist also mein Plateau,
ja, oder? Ja, das ist riesig. Ja. Nein, ich muss so lachen ab dem. Und dann ist er einfach auch noch ein Gescheiden, oder? Also, das finde ich halt noch lässig, wenn jemand nicht nur lustig ist, sondern auch noch etwas vom Kasten.
Also, du musst sagen, eben, was du gemacht hast, gerade einen Roman rausgekommen, Freier Fall, ein erfolgreicher Roman, der im Kaufleuten auch vorgestellt worden ist. Dann hast du Privalo gewonnen für Dino von Wappen, also für den Walter Andreas Müller. Mhm. Ein sehr erfolgreiches Theaterstück, das in Winterthur gelaufen ist, anlässlich vom 80. Geburtstag von Walter Andreas Müller. Dann regelmäßig ein Autor von der Late Night Show, von der einzigen, die es gibt, mit dem Stefan Büsser. Also, da haben wir es ein bisschen umschrieben. Früher Jacopo Müller geschrieben.
Ja, das ist schon prägend gewesen. Jacopo Müller
ist schon prägend gewesen.
Ja, sehr. Ja, 9 Jahre.
Und jede Woche im Prinzip liefern und so.
Das war lässig gewesen.
Jawohl. Und dann Ernstfall in Havanna, einer der grossen Schweizer Filme. Bist du, glaube ich, noch Co-Autor gewesen?
Ja, mit dem Victor zusammen.
Jawohl.
Also, er sagt, Datatyp bist. Aber.
Was sagt er?
Datatyp bist. Ja, der einfach getippt hat. Aber nein, wir haben es zusammen geschrieben.
Also, und fertig lustig hat es auch mal gegeben vom Lewinsky, glaube ich.
Dort habe ich eine Folge geschrieben und eine konzipiert und habe nachher aber eine eigene Sitcom gehabt. Die war dann aber nicht mehr so erfolgreich gewesen. Da haben wir einen Fehler gemacht. Und wo man gewusst hätte, wie korrigieren, hat dann das Fernsehen den Stecker gezogen, weil es kein Geld mehr gab.
Also, fangen wir an. Du hast Literaturgymnasium gemacht in Zürich, Remy Bühl, oder? Mhm. Was war eigentlich so deine Berufskarriere gewesen? Was hast du für Ambitionen gehabt?
Keine. Also, ich wollte einfach immer schreiben. Ich habe schon früher rasender Reporter werden, habe ich cool gefunden. Und dann irgendwann gemerkt, ja, so cool ist es vielleicht nicht, aber Werbetext wäre etwas, so als Teenager. habe mit einem zusammen geschultet, der Weber-Texter war, heute noch ist, der Stefan Beck, Sohn von Uli Beck, grandioser Typ, auch er, sehr, sehr, sehr ein lustiger. Und hat gedacht, ja, das ist cool, ich schreibe gern. Und das hat sich bis heute nicht verändert. Ich bin jetzt bald 60 und finde immer noch Schreiben eigentlich total lässig.
Du bist aus der Familie Rüth-Blass.
Nein,
nicht ganz. Aber
nicht ganz. Aber
auch ein bisschen verwandt.
Nicht in der Erbfolge. Also
die berühmte Bankerfamilie ist da, oder?
Ja, das ist der Cousin von meinem Vater.
Also gleich verwandt wie draussen?
Wie draussen verwandt. Ja, das schon. Ja.
Aber ist denn von dir aus nicht irgendeine Ambition gewesen, dass irgendwie etwas Seriöses möchtest machen?
Doch, das ist schon die Idee gewesen. Also die Idee. Ja, mein Vater hat das mal gesagt, ja, studieren fände er schon eigentlich richtig und ich komme aus Anwaltsfamilien, mütterlicherseits und väterlicherseits. Ja, da wäre es ein bisschen aufgelegt gewesen, dass ich Anwalt werde und wäre jetzt auch nicht das Dümmste gewesen. Meine Tochter, die eine, wird jetzt da, sie ist sehr, und bremsen das, super. Ja, ich habe dann zu viel Schabernack machen. Das ist nicht für mich. Und er hat mir das einfach einmal gesagt. Und nachher habe ich gesagt, ja, nein.
Und dann bist du Werbeassistent geworden, ja.
Junior-Texter.
Junior-Texter, ja.
Nach der Matur bin ich in der Agentur und habe dort
umgebracht. Was war das für eine Agentur?
Kern und Kern.
Kern und Kern, ja.
BSW. Walter Kern. BIM habe ich extrem viel gelernt, wo ich nachher auch in anderen Bereichen umsetzen konnte. Das war meine Schule. Ist nicht so eine sexy Agentur gewesen, eben die coolen Agenturen mit den coolen Mandaten und so, die sind Advico gewesen oder Wirtz und Abby und so. Und wir haben da kleine Brötchen gebacken und für Papier und für Couvert und für Damenbinden und für Akku aus Öhrlichen Werbung gemacht. Aber ja, ich habe dort halt wahnsinnig viel gelernt und es ist eine lässige Zeit und ich habe meine Frau kennengelernt. Auch definitiv ein Gewinn.
Aha, da hebt ihr ein bisschen. Oder?
Ja, Stand heute, super.
Also, da freut uns sehr. Ja. Aber gleich ist ja noch interessant, also du hast dort für das, was du, und das hat mich immer bei dir fasziniert, du hast immer am Morgen müssen aufstehen, eine Idee haben, um dein Leben eigentlich zu finanzieren und das ist natürlich auch ein bisschen, was die Werbung ausmacht, oder?
Ja, das haben wir dort natürlich zelebriert und das ist dort auch noch gewertschätzt worden. Ich habe das Gefühl, das ist heute nicht mehr so, mit dem Grund, warum ich auch nicht mehr so stark in der Werbung unterwegs bin und ich schaue, was die machen. Es ist furchtbar langweilig und einförmig. In der Regel, es gibt ganz wenige Kampagnen, wo wenn du mit dem Velo durch die Stadt fährst und denkst, wow, ein Plakat, lustig.
Es gibt auch Plakate in Zürich.
Gibt Plakate, aber sie sehen alle gleich aus. Am Produkt sehen aber auch alle gleich aus. Also es ist nicht unbedingt die Schuld von der Werbung, sondern auch von den Auftraggebern und so. Es ist einfach nicht mehr so lustig wie früher.
Mhm.
Und darum habe ich mich dann auch früher davon verabschiedet und gemerkt, ja, nein, im Journalismus kann man auch lustige Sachen machen. Und dann namentlich natürlich in der Fiktion, wo man noch mehr Freiheit
hat. Eben, du hast dann das gesagt, 1993, glaube ich, zum Roger Schawinski gegangen, Redaktionsleiter vom Bonus. Das war eine legendäre Zeit, wo im Tagesanzeiger auch irgendwie beigelegt worden ist.
Ja, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Dort mal 280.000 Auflagen.
Das ist gigantisch, oder?
Gigantisch. Print und im Tram, wenn du morgen ins Büro gefahren bist, haben alle gefühlt, aus meiner Sicht natürlich, den Bonus rausgenommen und das gelesen. Man hat über das geredet, es war Stadtgespräch, es war ein freches junges Stadtmagazin und ich habe das wahnsinnig lässig gefunden. Und das dürfen wir machen und der Roger hat mir viel Rückendeckung gegeben. Er hat auch gesagt, jüngste Chefredakteur von der Schweiz. Und so, das ist, ja, mein Label gewesen. Und ich habe wirklich auch viel können machen. Also, das ist an mir gehängt. Wenn ich nicht gespurt hätte, wenn ich nicht Nachtschichten eingelegt hätte, wäre das Heft nicht rausgekommen. Und der Roger hat das gewusst, hat er gar nicht nachgefragt, hat mir den Vertrauensbonus, gegeben. Und ich habe das unglaublich geschätzt. Ich habe auch gekrampft. Also, das schon, aber es ist natürlich, Highlife.
Eben, so legendäre Geschichten gehabt, über den Peter Schellenberg.
Ja.
Glaube über den Ueli Maurer, oder?
Ja, beide. Man hat so Porter dann angefangen zu machen. Der Roger hat ja eigentlich ein Verkaufsheftchen machen, Bonus, oder? Also, im Radio haben wir nicht können Coupon ausschneiden. Und darum hat er ein Heftchen gemacht, wo man die Coupon können ausschneiden. Das hat man dort mal noch gemacht. Ein Coupon ausschneiden, Adresse und irgendetwas bestellt oder so. Per Post, frankiert. Ja, kann man sich alles heute nicht mehr so vorstellen. Und dann haben wir das zusammen zu einem Stadtmagazin ausgebaut.
Was auch funktioniert hat, muss man sagen.
Funktioniert hat, ja. Und die provokativen Porträts, heisst eben, ja, Peter Schellenberg als Abwart.
Der Hausabwart, ja. Und er nicht so lustig gefunden.
Nein, gar nicht. Nein, er hat mich dann zitiert. Ich bin ja dann zum Fernsehen. Und er hat gesagt, also habe ich immer gedacht, dass sie zum Fernsehen kommen. Ich bin 10 vor 10 angefangen als Praktikant. Er hat mich am ersten Arbeitstag ins Büro zitiert. Und der Wildberger hat mir das gesagt, Jürg Wildberger. Und der hat müssen grinsen. Und ich hatte schon ein bisschen Respekt gehabt. Und dann bin ich dort auf und dann hat er mich zusammengeschissen und gesagt, sie können nicht schreiben, was alles falsch ist und bla, bla, bla. Und nachher war es gut gewesen.
Aha.
Und dann hat er mich auch immer gekannt. Und hat einfach einmal müssen sagen, was das für ein Zeich war. Und ich habe mir das angehört, logischerweise. Und ja. Und nachher war das okay gewesen.
Aha. Uli Maurer war auch dein Partner.
Ja.
Unpasslich einer Regierungsrat, das war auch ein Klassiker.
Das war ein Klassiker, ja. Und das, die Schlusspunkte war vor allem ein Klassiker, weil es ist darum gegangen, dass er für den Regierungsrat kandidiert hat. Und deshalb hat wirklich so eine amerikanische Kampagne gefahren, wo die Votes aufdeckt hat, dass einfach vieles nicht stimmt.
Eben, das Geburtshaus, glaube ich, von Uli Maurer war ein anderes Haus gewesen.
Ja, als Bergbauernsohn haben sie ihn
am Bachtel oben, ja.
Am Bachtel. Und er ist, glaube ich, beim Nachbarn in seinem Stall gewesen. Das hat einfach alles nicht so ganz gestimmt. Ein Teil natürlich hat auch gestimmt. Es war nicht nur gelogen gewesen, aber einfach so ein bisschen sehr stark frisiert. Und das haben wir sehr uncool gefunden. Und dann sind wir auch nicht wirklich auf SVP-Kurs gewesen, natürlich. Und haben dann den Bastelbau gemacht, ja. Wir basteln uns einen Regierungsrat. Habe ich dann noch verhindern können, im Druck. Der Illustrator hat dem Uli Maurer noch Bremsspuren gemacht in die Unterhose. Wie hast du mit der Unterhose da gewesen? Man hat ja verschiedene Gewände anlegen, seine verschiedenen Rollen. Und dann habe ich dir gesagt, hey, stopp, Freunde, das muss raus. Als 20-Jähriger habe ich jetzt heute eigentlich noch Respekt. Denke ich, wow, du bist aber für etwas angestanden, so in jungen Jahren. Und dann haben wir es rausgenommen, aber wirklich in letzter Minute. Und da wären wir auf einem dummen Feld angreifbar gewesen. Es wäre wirklich primitiv gewesen, das haben wir nicht gemacht. Sonst schon frech. Und der Schlusspunkt war, wenn der so weitermacht, wird er am Schluss noch Bundesrat.
Mhm.
Und das habe ich schon lange vergessen gehabt. Und der Peter Rödisberger vom, was ist das gewesen?
Blick am Abend.
Blick am Abend, genau. Der hat dann 20 Jahre später Geschichte gemacht und hat das abgebildet und hat auch die Schlusspunkte erwähnt und so. Quasi eine späte Ehre für meine prophetische Kraft. Aber ja, ich habe einen Witz gemacht. Und ja, der Witz ist dann gewarnt worden. Und er hat es ja weiter Teil gar nicht so schlecht gemacht. Oder nicht alles. Ein paar Sachen gemacht, wirklich.
Aber mit Mueli Mauer hast du mal darüber gekriegt?
Nein.
Hast du ihn nie getroffen? Oder? Ja.
Nein, wir sind uns nie mehr begegnet. Er ist dann zum Roger in Doppelpunkt und hat dort recht ausgerufen. Ist möglicherweise davon gelaufen, weiss ich nicht mehr.
Das war im Fernsehen gewesen, dann, im Tele 24.
Genau, beim Doppelpunkt. Aber hat der Roger Hau bekommen für mich und ist für mich angestanden. Mit der Kulturmauer behauptet, das stimme ich ganz viele Leute im Artikel. Das stimmt nicht. Ich habe nur Sachen gebracht, die stimmen, aber ich habe Sachen unterschlagen, die meine These geschwächt hätten. Das ist so, Thesenjournalismus gewesen, muss man schon sagen, aus heutiger Sicht.
Also, aber es ist gleich ein neues Produkt gewesen, wenn wir noch auf die Werbung kommen, dass Journalismus auch Spass machen kann, dass er auch lustig sein kann.
Ja.
WG Hartbruck haben wir ja, glaube ich, noch gehabt.
Ja.
Zürcher Slangikon, da machst du heute noch,
ja,
über den Zürcher Dialekt.
Ja.
Also ganz neue Formen hast du dort eingeführt, oder?
Ja, sprachlich. Und ich habe dort mit dem Werbeduktus angefangen, journalistisch zu schreiben und das haben die Leute geschätzt, es war sehr knackig und schnell und süffig und unterhaltsam. Und ich glaube, mindestens habe ich mich bemüht, die Leute abzuholen. Also nicht einfach sagen, was für ein gescheites ich bin und ich verstehe die Welt und ich erkläre sie jetzt, sondern habe probiert zu unterhalten und die Leute eben irgendwo mitzunehmen auf eine Reise. Und ich glaube, das ist gutiert worden.
Also, interessant ist ja, du bist dann zum CVC, der vorhin erzählt hat, Jörg Wildberger ist dort der allmächtige Chef gewesen. Mhm. In Newsjournalismus bist du nicht lang geblieben, oder? Ist das nicht deine Welt gewesen, oder?
Nein, das ist nicht meine Welt. Ich habe dann immer, also ich habe mich ihm aufgedrängt und er hat das lustig gefunden und dann hat er mich angestellt. Und,
das ist früher noch gegangen, oder?
Das ist früher noch gegangen. Ich habe ihm angeläutet, mit Wählscheiben natürlich noch, logischerweise. Und dann bin ich da gewesen und das ist lässig gewesen, aber ich habe immer Beiträge gemacht. Am Schluss von der Sendung, sogenannte Rausschmeisser, auch wenn ich dann Kulturbeiträge gemacht habe, die sind immer so ein bisschen halbrustig gewesen. Und dann sind sie immer am Schluss von der Sendung versteckt, oder ja, einfach, dass man mit einer guten Laune nachher schlafen geht. Und so, oder ja, nein, Hardcore News, nein, aber das interessiert mich auch zu wenig.
Wie bist du denn in die ganze Entertainment-Geschichte gekommen, mit Jacobo und alles?
Ich habe mal ein Porträt geschrieben von Beat Schlatter für den Bonus und dort den Victor kennengelernt, den haben wir sehr lustig gehabt und uns dann angefangen privat zu treffen. Und ich habe immer davon geträumt, mal ein fiktionales Werk zu machen. Film hat mich am Anfang sehr stark interessiert. Und ich habe erst später gemerkt, dass die Bühne eigentlich viel lustiger ist, weil du als Autor viel mehr wertgeschätzt wirst und weil du bei der Bühne einfach ein näher am Produkt bist. Du gehst in die Probe, du gehst an Leseproben, du kannst ein Stück auch während der Spielzeit noch verbessern, verändern und so. Also es ist viel lebhafter Medium jetzt aus Sicht vom Autor als der Film, wo du es abgibst und dann geht es zwei Jahre und dann verfilmst du es und du, ich meine, als ich bei Ernst Fall in Alana auf Set bin, habe ich mich ausweisen, hat dann in so einer Security gefunden, was machst denn du da, haltest du ein Filmset? Da habe ich gesagt, ja, sorry, Kollege, ich habe es geschrieben. Dann findet er ja,
könnte jeder
kommen. Kann jeder kommen, ja. Dann habe ich gedacht, du, hallo, dann musste ich die Produzentin anrufen und hat dann können auf Set. Das ist so der Umgang mit Autoren beim Film. In a nutshell.
Also, ja.
Bei der Bühne ist das anders.
Du hast auch noch etwas, da kommt gerade in den Sinn. Du bist, glaube ich, der gewesen, der mit dem Roger Schawinski im 93 auf New York ist.
Mhm.
Go New York One. Das ist eigentlich die Mutter aller VJ-Sender anschauen. Bist,
ja, das ist ein tolles Erlebnis. Ich war dort in der Filmschule gewesen.
In New York selber?
In New York. Ja. Und der Leute, also eine Schubidu-Filmschule. Nicht berühmt, aber der Leute der Roger an und sagt, du, ich komme auf New York und wollen wir uns sehen. Dann sagt, ah, ja, lustig. Was machst du denn? Dann sagt er, ja, es ist so eine Buddha-Ausstellung und ich sammle Buddhas. Und dann sagt, okay. Und dann ist er gekommen und dann hat er gesagt, ja, es ist jetzt alles anders. Es wird jetzt irgendwie drei Leute oder fünf, aber wirklich ganz wenig. Ich gründe ein Regionalsender oder ein Regionalfernsehen und ich gehe das Vorbild anschauen, wo du mitkommst. Da habe ich gesagt, okay, ja sicher, dann sind wir das New York One anschauen. Und das ist unvergessen für mich, einfach der Roger in dem New York One, der ist durchgestartet. Also weißt du, wie ein Bub, wo im Franz Karl Weber eingesperrt wird und dort übernachtet und einfach alle Spielzeuge kann rausrupfen und kann spielen die ganze Nacht. So, der hat geschwebt, wo wir raus sind. Und hat dann gesagt, ja, er will dann so eine Talkshow machen, so wie Larry King live. Dann habe ich gesagt, ah, gut, machen wir King Roger live. Und dann haben wir noch, ja, hat dann mal gefragt, wie ich will kommen, oder glaube, Redaktion von dieser Talkshow. Dann habe ich gesagt, ja, nein, aber ja, hat es dann nachher gemacht. Und das ist schon lustig, sie dort am Anfang dabei zu sein, bei dem New York One.
Ja, das sind natürlich die Mutter aller Schlachten, ist ein Tele Zürich draus
geworden. Genau.
Und Talkshow heisst tagtäglich, was es heute noch gibt.
Ja, aber das ist grossartig und hat das auch super gemacht. Also, man ist ja unglaublich, was der für, also viermal in der Woche oder was, gestern geschaufelt hat. Und es war eigentlich jedes Mal interessant gewesen. Also,
Regina Buhl hat ja später die Leute eingeladen, Gabriela Sonntag, das sind ja die gewesen, die
dabei waren. Genau, die haben das sicher besser gemacht als ich.
Also, gehen wir nochmal zurück, einfach zu dem Job, den du hast. Du hast vorhin gesagt, eben, du schreibst Theaterstücke, du schreibst Fernsehserien, du schreibst Filme. Wie muss man sich das vorstellen? Also, du kommst einen Auftrag rüber, irgendein Jacobo oder einen Leute da, du musst bis dann und dann etwas abgeliefert haben.
Nein, leider nicht. Wär gut. Also gibt's auch. Dass irgendwelche Produktionen anrufen und sagen, du, wir haben eine Idee, wir haben jetzt schreibe ich gerade ein Stück für das Jubiläum von Bar. Die werden 500 Jahre alt.
Also in der Gemeinde, im Kanton Zug, ja.
Genau. Und da habe ich ein Stück geschrieben im Auftrag. Und das ist natürlich lässig, das ist von Anfang an Zahl. Es sind auch ganz tolle Kunden, Kundinnen und so. Also das ist mega lässig. Aber die Ausnahme. In der Regel ist es so, dass du eine Idee hast und die verfolgst und investierst in die Idee, damit jemand anderes versteht, was das für eine tolle Idee ist. Also du musst in ein Exposé schreiben, 5 bis 10 Seiten, und nachher mit dem weibeln.
Mhm.
Und dann kommst, wenn du Glück hast, findest du eine Filmproduktion oder eine Bühne, die das machen will.
Also du gehst schon an, telefonierst du umeinander?
Ja, ja. Ja, oder an irgendwelchen träumigen Anlässen, die wir uns haben gesehen, dann siehst du dort.
Das bist du am Lobbyieren für dich.
Manchmal, ja. Ja, manchmal. Oder von dort her kennst du Leute, nachher kannst du anrufen und sagen, du, ich habe einen Stoff. Dann sagen sie, ja, klar, ich kenne dich und so, ich lese. Und dann trifft man sich. Und dann geht es aber, also auch wenn du das Interesse hast von einem Partner, geht es noch lange, bis das Geld fließt. Also du musst sehr viel investieren, bis du dann möglicherweise mal, bist du überhaupt, also jetzt im Film, bist du überhaupt qualifiziert bist zum Eingeben für Förderung. Die wollen ja in der Grundlage, bis du die Grundlage erarbeitet hast, hast du schon mal, ich weiß nicht, eine Woche bis einen Monat geschafft. Und das, ja, das ist natürlich manchmal
schwierig. Beim Theater ist etwas anderes?
Beim Theater, nein, beim Theater geht's, ja, das ist etwa gleich. Ja, meistens kommst du ein bisschen früher Geld, aber weniger. Und kommst auch immer, das ist beim Film aber auch so, du kommst dann, das Geld erst über, wenn es auf, oder ein Teil, wenn es aufgeführt oder ausgestrahlt wird, der Film. Musst du lange warten.
Aber du bist eigentlich immer vom hohen Seil ohne Netz, oder?
Ja, das Netz ist dann eben zum langen Werbe
gewesen.
Ja. Tolles Netz ist leider auch nicht mehr so, aber früher habe ich natürlich als Werbetexter unausständig viel Geld verdient. Das war lässig. Und es hat noch Spass gemacht. Das ist heute nicht mehr so. Ich glaube auch für andere TexterInnen nicht oder nur für ein paar wenige. Ich habe immer das müssen querfinanzieren. Müssen, aber auch wählen, wie ich das lässig fand. Und es hat sich auch bereichert, gegenseitig, dass ich irgendwann an einem Stück gewesen bin und dann nebendran noch einen journalistischen Auftrag hatte oder die Late-Night-Show lang oder Swiss Award geschrieben oder weiss der Geier was, viel fürs Fernsehen, so Moderationsbücher. Und ich habe immer einen Mix gehabt. Und das hat mich aber auch bereichert und es hat mir Spass gemacht. Ich bin nicht der Typ Autor, der glücklich ist, wenn er im Kämmerlein ist und niemand muss anschauen und kann seine Geschichte schreiben. Das ist für mich ein Horror. Weißt du, alle sagen, ah, dann gehst du in eine Alphütte und schreibst die Sache. Sag ich, nein, sicher nicht. Da drehe ich durch, weil ich bin den ganzen Tag allein mit mir und dann am Abend auch noch.
Aber du stehst am Morgen auf, oder? Und dann am 8. sitzt du am Schreibtisch, oder?
Ja, am 8. nicht. Ja. Aber ja.
Ja, aber du musst ja Disziplin entwickeln, oder?
Ja, das habe ich. Im Übermaß. Nein, ja. Ich bin extrem, extrem diszipliniert. Das fällt mir einfach. Also, es ist nicht mal eine Leistung. Aber ich halte alle Termine, ich bin immer früher, mache mein Zeugs und so, du musst mir nicht ansecken. Das ist ein Vorteil, weil viele Autorinnen sind das nicht. Und ich bin's.
Wie viele Autoren gibt's denn, die so arbeiten wie du in der Schweiz? Und dann ist ja noch die Deutschschweiz, also ein
kleiner Markt. Ja, es ist ein winziger Markt. Ich weiss es gar nicht. Ich glaube, also es gibt in meiner Altersgruppe, es gibt André Küttel, es gibt den Roman Ricklin, der grossartig Zeugs macht, aber der ist auch noch Performer. Der Michael Lewinsky früher, aber der ist dann auch in der Regie und schreibt jetzt auch Bücher und so. Also es gibt wenige, die einfach wirklich nur schreiben tun. Das ist, ja.
Und wenn wir jetzt schauen bei dir, wie viele Stück schreibst du denn jetzt parallel oder machst du jetzt alles parallel?
Ja, da ist immer mehrere verschiedene Stadien. Oder das jetzt für Bar, da bin ich jetzt am Abschliessen, das habe ich eigentlich abgeliefert, da gibt es aber noch Korrekturen, das kommt dann im Herbst. Dann bin ich jetzt an einem neuen, wo das wird in 2 Jahren Premiere haben. Da habe ich jetzt auf dem Einweg gerade noch eine Idee gehabt, da und aufgeschrieben.
Schreibst du immer gerade auf? He?
Ja.
Das ist wichtig, oder?
Ja, ist wichtig, weil das Spazieren vergisst alles. Das sind im Moment sind jetzt zwei. Eins ganz am Anfang, eins ganz am Schluss. Da bin ich am Überlegen für das zweite Buch. Bin ich auch mit Ideen sammeln. Es ist halt immer so ein eine Schwangerschaft oder multiple Schwangerschaften in verschiedenen Stadien. Das ist total schön.
Und für die Late Night Show von Büssi, wie geht denn das? Da musst du eigentlich liefern für jede Sendung, für jeden Sonntag, oder?
Ja, das ist sehr angenehm. Also erstens ist es lässig, mit den Leuten zu arbeiten, mit dem Büssi vor allem. Zweitens gibt es mir ein finanzielles Fundament und auch ein soziales. Ich muss raus, ich gehe mal sitzen, ich sehe Leute, ich habe Telefon. Ich bin im Austausch, ich kann weitergeben, was ich gelernt habe, und ich bin am Sonntag immer im Kaufleuten und ich finde das einfach total lässig.
Mhm.
Also Late Night Show, finde ich schon, ist für mich die Königsdisziplin vom Fernsehen.
Weißt du, in einem Speziellen, dass sie funktioniert? Es haben sie ja viel versucht, aber ja. In der Schweiz sind wir eigentlich nur weniger erfolgreich am Schluss. Oder?
Ja, es braucht einen hohen Einsatz. Es braucht logischerweise gute Leute, die gute Ideen haben. Und du musst einen Host haben, den die Leute gerne haben. Und wo die Leute darauf warten, was der oder die zur Lage von der Nation oder der Lage von der Welt sagt. Und der Büssi entwickelt sich dort an. Und das finde ich mega.
Aber die Latte ist auch hoch, oder? Mit dem Jacob Müller?
Ja, nach Jacob Müller willst du eigentlich nicht, oder? Weil das ist auch eine andere Zeit gewesen, muss man fairness halber sagen. Sie haben es aber auch sehr gut gemacht. Der Victor hat vorhin schon zwei andere Late-Night-Shows gehabt. Der hat natürlich gewusst, wie es geht. Und ist eine Ikone geworden. Und mit dem Mike hat er einen tollen Partner gehabt. Und die nachher haben es schwierig gehabt, weil wenn du etwas gemessen wirst, wo die Leute sich so daran gewöhnt haben, in 9 Jahren, dann kannst du nur verlieren. Weißt du, bei uns haben, also Jacob Müller haben es früher auch gesagt, das ist ein Zeich. Die erste Sendung, ja, nicht lustig und hört auf. Und das ist so. Und dann irgendwann, Akzeptanz oder Penetranz, funktioniert's. Und du wirst auch besser, logischerweise. Und kannst dich in diesen 72 Sendungen wahnsinnig entwickeln und viel ausprobieren. Und nachher kommt jemand, der von null anfängt. Und
eben am Anfang ist ja der Büssi ja kritisiert worden.
Ja.
Ist auch ein bisschen Panik im Team? Oder eben ein Blödsinn gesagt, ja, es könnte gleich nicht funktionieren?
Nein. Das sind alle recht entspannt. Ich bin ja schon beim Late Update dabei gewesen, in der zweiten Staffel vom Elsner, wo es der Deville und der Elsner gegeneinander laufen lassen. Und dann irgendwann nicht den Mut gehabt, beides weiterzuführen.
Das ist ein Fehler gewesen,
Blatt, ich finde, weil der Elsner ist, also, nicht gegen den David hat das super gemacht, aber der Elsner ist ein hochtalentierter, unglaublich vielseitiger, Comedian und entschieden sich und ein Polit-Officionado, also. Und ich finde es schade, hat der nicht können, nicht wegen mir, sondern ich finde es auch schade, hat der nicht weiter können eine Sendung machen.
Du hast jetzt ein Buch geschrieben, wir haben es erwähnt, am Anfang, Freier Fall. Das ist ja total anders, das ist ja nichts Lustiges, oder?
Nein. Also ein bisschen, es ist eine ernste Geschichte, aber es geht um einen Schicksalsschlag in einer Familie. Die Tochter, 20, wird querschnitt gelähmt und alle probieren mit dem nicht klar zu kommen. Und ja, natürlich ist es nicht lustig, aber es haben alle Figuren, vor allem zwei von drei, viel Humor. Und so Humor als Überlebensstrategie, das wird schon zelebriert, ist vielleicht das grosse Wort, aber es kommt sicher vor und das ist etwas, was mir persönlich auch wichtig ist, weil ich finde, Humor kann einem unglaublich helfen im Leben, wenn es einem nicht so gut geht oder wenn es anderen nicht so gut geht. Macht Sachen nicht besser, aber man hat kurz Distanz und ein bisschen eine Erleichterung. Und
das ist immer die blöde Frage, gibt es ein reelles Vorbild, oder?
Nein.
Bei der Geschichte. Die hast du einfach auf dem weißen Papier erfunden, oder?
Ja, total. Ja. Es wirkt so, wie wenn es autobiografisch wäre, ist es nicht. Fragen aber alle auch Verleger, die es gelesen haben, und gesagt, du, aber das ist autobiografisch, gell? Und dann gesagt, nein. Das ist der Journalist. Ich bin recherchieren, ich habe nicht mit ganz vielen Leuten, aber mit ein paar Leuten sehr tiefe Gespräche, was unglaublich bereichernd war, für mich jetzt menschlich einfach. Und darum wirkt es so, wie wenn es authentisch wäre oder autobiografisch, ist es aber nicht. Aber das Ziel ist schon gewesen, dass ich, wenn ich das Schicksal von jemandem, der querschnitt gelähmt ist, beschreibe, wollte ich, dass ich dem Schicksal gerecht werde und nicht einfach in Käse schreiben, wo die nachher sagen, du, was ist denn das für eine
Stimme? Hat es Reaktionen gegeben von Leuten, die das erlebt haben, oder?
Noch nicht?
Ja.
Nein, es ist jetzt, was ist ein Monat, ein guter Monat oder anderthalb draussen? Nein, es haben viele Leute gelesen, haben mir ein Feedback gegeben, aber jetzt von Betroffenen direkt nicht, aber die, die ich mit ihnen geredet habe, haben natürlich gelesen. Und haben gefunden, es sei nicht zuletzt auch hilfreich, wenn man das Schicksal selber hat oder einen ähnlichen Schicksalsschlag oder auch für Angehörige, die das lesen.
Also der Roman «Freier Fall» kommen über in allen guten Buchhandlungen. Den hast du privat bekommen, haben wir am Anfang auch gesagt. Du bist plötzlich auf der Bühne gestanden mit dem WAM und dem ganzen Team. Das ist schon noch genug Tuig. Es ist schon der Schweizer Oscar, oder?
Absolut. Und es ist ja, was ist älter als der Oscar?
Ist älter, ist ein bisschen mühe älter als der Oscar.
Ja, ja. Ja, das ist ein Preis. Ich habe ja genug, ich glaube 60 oder 80 Awardshows geschrieben in den verschiedensten Kategorien. Und
auch für den Privalo-Show, oder?
Ja,
ja.
Ja, vor 100 Jahren, glaub's. Ja, ich habe wirklich fast alle geschrieben, Sports World und Swiss World und im Tennis und im, ja, ist ja gleich einfach viele, viele lustige
ADC Shows. ADC einmal?
Nein.
Hast du nie geschrieben, ja?
Nein, ich schreibe das nicht, glaube ich.
Frisch auf Seefeld macht er mal Theater.
Ja, das schreiben andere. Nein. Was soll ich jetzt gescheit sagen?
Eben, du hast viele geschrieben und jetzt stehst du auf der Bühne und
ja, den Preis. Genau. Nein, was ich aus der ganzen Awardshow-Zeit weiss, ist, werden immer Äpfel mit Bieren verglichen. Ja. Immer.
Ja.
Und da darfst du es nicht so ernst nehmen, vor allem nicht, wenn du verlierst. Weil, ja, eben, es ist immer ein bisschen Glück dabei. Ja, wir haben gewonnen. Natürlich ist das eine Freude und Wertschätzung ist immer etwas Schönes, selbstverständlich. Und ich habe mich natürlich über das gefreut.
Mhm.
Aber du musst nicht rechnen, dass du verlierst. Ja, dann musst du sagen, okay.
Also,
dann
herzliche Gratulation, sicher. Grossartiger Preis. Dann bist du noch, da habe ich mal jemand gesagt, du bist eigentlich vom Filippo Leutenegger, seinem Imperium. Immobilienimperium, sagst du eigentlich, wie der Schellenberg vorhin der Chef abwart. stimmt das?
Okay. Nein, das stimmt nicht. Also, nein, es ist auch nicht ganz falsch. Wir wohnen in Zürich am
Ort. Eben, da muss man sagen, ist ein WG, oder? Eigentlich fast ein bisschen.
Eigentlich ist es ein WG, also logisch, wir sind...
Hanna Scharing und Panade.
Ja, genau, es ist so ein bisschen ein Promispot. Hanna habe ich geholt und der Filippo auch. Also wir sind zuerst da gewesen. Und
du hast den Filippo in die Liegenschaft gemacht?
Ja. Er hat es dann gekauft und wir können auch unsere Wohnung kaufen, aber er ist quasi der
Pate.
Ja, es ist wie die Römer und Gallier. Wir sind das gallische Dorf und er ist Römer. Und er ist ja ein halber Römer, gefühlt und so. Und ist natürlich ein guter Freund. Ja, also wir sind Nachbarn und Freunde und alles wunderbar.
Mhm. Also, grossartig sie. Jetzt wenn wir noch mal schauen. Wir müssen ja noch ein bisschen über Werbung reden. 50 Jahre ADC. Beschäftigt dich das emotional jetzt ein bisschen?
Nein, weil ich bin ein Fan von Agenda-Journalismus, auch in der Sendung. Immer finde ich, ja, das Agenda-Zeug interessiert.
Also wenn ein Geburtstag ist, dann ist das kein Thema, oder?
Ja, ein Geburtstag von jemandem,
der lebt
natürlich schon. Ist klar, ist immer ein Anlass, aber am Schluss ist es nur eine Zahl. Aber ich finde der ADC ein wichtiger Verein. Ich finde das lässig, was sie einfach danach aus machen, speziell. Ich finde die Preise wichtig. Das habe ich das Spannendste gefunden als ADC-Mitglied. Das ist eigentlich das Einzige, wo ich gegangen bin. Die Jurierungen. Dass es ein Forum gibt oder eine Plattform, wo Kreative miteinander diskutieren, was ist wirklich gute Werbung. Und das habe ich, dort war ja der Rainer Weber zum Beispiel dabei gewesen, mal, sehr nonchalant. Der hat natürlich alles schon mal ein bisschen gesehen. Und die Sitzungen sind zum Teil sehr lustig und auch interessant, wie man über so Sachen diskutiert hat, und über Kriterien. Was sind denn Kriterien? Und ist das gut oder ist es nicht gut? Und da hat es erbitterte Fights gegeben und das habe ich extrem spannend gefunden. Das ist das, was ich jetzt vermisse als Nicht-ADC-Mitglied, dass man über so Zeugs kann reden. Weil ich bin immer sehr heftig gewesen, bin mir das ein bisschen gewöhnt von Jacob Müller, bin recht reingefahren und habe dann zum Teil auch müssen zurückkrebsen. Und dann ist irgendeiner reingekommen und hat gesagt, ja du, aber schau da und da und so und so. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt eigentlich. Ah ja, hast recht. Und habe mein Urteil müssen revidieren. Das habe ich eigentlich total lässig gefunden. Das finde ich auch wichtig, dass man das macht. Und du gehst auch heim und sagst, ja, jetzt wollte ich auch etwas machen, was so gut ist. Also das motiviert einem auch.
Also, besten Dank. Super Sendung gewesen, Domenico Blas. Herzlichen Dank, dass du vorbeikommen bist. Corinne Lüthi natürlich, die es aufgenommen hat, die ganze Regie gemacht hat. Wir hören uns wieder nächste Woche auf dem Podcast. Das ist persönlich ADC. Bis dann.
50 Jahre ADC ist präsentiert worden vom Persönlich Verlag, unterstützt vom Mikro.